Ich begrüße in Berlin Dr. Barbara Strohschein. Guten Abend.
Ja, guten Abend, Herr Pohlmann.
Sind Sie bereit?
Ich bin bereit.
Frau Dr. Barbara Strohschein ist also Psychologin und Philosophin. Und in beiden Professionen sind Sie heute Abend ein bisschen gefragt. Das heißt, Sie haben ja auch dieses Thema vorgeschlagen heute. Dieses Thema ist Kreativität. Und wir werden uns im Bereich der Kreativität aufbehalten, wo die meisten das eben nicht glauben, wo wir hingehen wollen. Das hat nichts mit Kunst, nichts mit Musik und nichts mit Basteln zu tun. Und ich bitte Sie jetzt, dass Sie mal Ihr Eingangsstatement machen und dann müssen wir mal gucken, wo der Weg uns hinführt.
Ja, Kreativität, Sie haben es ja gerade eben schon angedeutet, wird oft gleichgesetzt mit Malen, Basteln, Singen, Theaterspielen, also mit künstlerischen Aktivitäten. Ich würde den Kreativitätsbegriff viel weiter fassen. Es ist nämlich ein Akt des Erfindens, des Neudenkens, des sich Entwickelns in der Fantasie. Zum Beispiel gehört auch zu einem kreativen Akt, Visionen zu haben oder Utopien zu entwickeln. Alles das, was noch nicht existiert, wird durch einen kreativen Denk- und Vorstellungsakt quasi geschaffen. Also Kreativität ist eigentlich der gestalterische Zugang des Menschen zu seiner Welt und auch zu sich selbst.
Also das findet dann vielleicht auch in der Politik statt, oder habe ich Sie jetzt unterbrochen oder wollten Sie noch etwas weiter sagen?
Ich wollte hinzufügen, dass dieser kreative Prozess sich auf allen Ebenen widerspiegelt. Also auch in der Politik ist Kreativität unbedingt gefragt. Wenn ein Politiker oder eine Politikerin ein bestimmtes Problem zu lösen hat, dann kann er oder sie es nicht tun, ohne tatsächlich sich Gedanken zu machen, kreativ zu sein, sich was auszudenken und möglichst dann auch das Ausgedachte umzusetzen. Also Kreativität findet eigentlich in allen Berufen statt, oder besser gesagt sollte eigentlich in allen Berufen und Tätigkeitsfeldern stattfinden, weil durch dieses Kreativsein sich der Mensch gestaltend äußert. Leider kann ich sagen, dass dieser Kreativitätsakt viel zu wenig stattfindet. Und das hängt einfach damit zusammen, dass Kreativität auch etwas Gefährliches hat.
Ja, er hat was Gefährliches. Viel nämlich zu politischen Kreativitäten, so drei politische Ereignisse aus dem letzten Jahrhundert. Da steht Richard von Weizsäcker im Deutschen Bundestag und hält seine berühmte Rede. Und zwei Dinge kommen dabei plötzlich zum Tragen. Der 8. Mai, und das habe ich noch so gelernt, war damals die Kapitulation der deutschen Wehrmacht. Und er sagt, nee, sagt er, ihr habt das falsch im Kopf, sagt er. Das ist der Tag der Befreiung von den Nazis. Da ist deutsche Geschichte umgeschrieben worden. Und er sagt auch noch, wir sind für das, was die Nazis machen, nicht verantwortlich, sagt er. Aber wir sind verantwortlich dafür, dass es nochmal passiert. Das ist so ein Akt. Der zweite Akt findet etwas früher statt. Das ist 1963 in Berlin. Da steht der amerikanische Präsident John F. Kennedy da und macht sich unsterblich mit dem Satz, ich bin ein Berliner. Wir waren alle stolz. Die Amerikaner stehen hinter uns. Der böse Russe hat keine Chance. Und der dritte Akt, Frau Dr. Strohschein, da möchte ich Sie vielleicht mal gucken. Vielleicht können Sie den erraten. Der ist 30 Sekunden lang und er hat die Welt mehr verändert als das, was die beiden Jungs vorher gemacht haben. Was könnte das wohl sein?
Also ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Erzählen Sie es mir.
Ja, das ist der berühmte Kniefall des Willy Brandt.
Ah, darauf spielen Sie an. Damit hat keiner gerechnet.
Sie haben das bestimmt in der ARD tausendfach gesehen. Was hat das mit Ihnen gemacht damals?
Ich habe diesen Kniefall von Willy Brandt als einen Akt der Demut und des um Verzeihens bitten gedeutet. Und natürlich können wir diese drei Beispiele, die Sie gerade erwähnt haben, durchaus als ein ungewöhnliches politisches Verhalten bezeichnen oder ansehen und auch schätzen, in denen Politiker gewagt haben, Dinge zu sagen und Realität zu deuten oder umzudeuten, wie Weizsäcker, was ja nicht unbedingt so zu ihrem Tagesgeschäft gehört. Also alle drei Beispiele zeigen eigentlich, die Sie erwähnt haben, dass zur Kreativität, zu einem Akt, der ungewöhnlich ist, ganz schön viel Mut gehört und auch eine starke Persönlichkeit, mit den möglichen positiven oder negativen Folgen umzugehen.
Willy Brandt sagt später in seinen Interviewen, ob das geplant gewesen sei, sagt er, nein, das war es nicht. Ich hatte nichts geplant. Aber Schloss Winslow, wo ich damals untergebracht war, habe ich mit dem Gefühl verlassen, die Besonderheit des Gedenkens am Ghetto-Moment zum Ausdruck bringen zu müssen. Irgendwie war da was und dieser Kniefall war wirklich echt.
Das ist ein weiteres interessantes Phänomen von Kreativität, dass sie nicht planbar ist. Und das Beispiel Willy Brandt, was Sie ja eben nochmal mit den ganzen Hintergründen und seinem Kommentar ausgeführt haben, ist sehr gut dafür. Er hat gefühlt, dass hier ein besonderer Moment ist und dass an diesem Ort wirklich etwas auch von seiner Seite geschehen muss. Und diese Intuition, die er hatte und die er dann umgesetzt hat in eine Tat, nämlich diesem Kniefall, ist eine ganz wichtige Voraussetzung für ein kreatives Verhalten. Also ich finde es interessant, dass Sie jetzt nicht Beispiele aus der Kunst oder Musik bringen, sondern tatsächlich von drei Politikern, die sich ungewöhnlich verhalten haben.
Frau Dr. Strohschein, ich habe das Gefühl, oder vielleicht bin ich auch ein bisschen nostalgisch, aber ich habe das Gefühl, sowas gibt es im Augenblick nicht.
Naja, so ganz Unrecht haben Sie nicht. Und dass das mit nostalgischen Gefühlen verbunden ist, kann ich Ihnen auch nicht verdenken. Man fragt sich natürlich, wo sind heute die kreativen und originellen Köpfe in der Politik? Und das Gleiche könnte man natürlich auch fragen, wo sind die originellen Köpfe in der Wissenschaft, die was wagen? Wo sind die originellen Köpfe in der Kunst, die nicht ewig das gleiche selbstdarstellerische Prinzip wiederholen, sondern die wirklich versuchen, etwas auszudrücken, was es noch nicht gibt? Ich habe den Verdacht, dass das Schwinden der kreativen Persönlichkeiten einerseits damit zu tun hat, dass wir in einer Anpassungsgesellschaft leben. Das heißt, jeder, der etwas tut, was vielleicht ungewöhnlich sein könnte, hat möglicherweise verinnerlicht, dass es wirklich riskant ist, dass man sich aus dem Fenster hängt, wie es so schön heißt, wenn man sich was einfallen lässt und nicht die Wege geht, die alle gehen. Und dieser Anpassungsdruck ist sicherlich ein Phänomen einer Gesellschaft, die einerseits auf Individualität aus ist und auf der anderen Seite immer die Gefahr mit sich bringt, verhalte dich nicht anders als alle anderen, weil du dann aus der Gesellschaft ausgestoßen wirst. Und diese Sorge, ausgestoßen zu werden, weil man anders ist, die ist ein ganz tiefes menschliches Angstthema. Also man kann sagen, wer kreativ ist, der muss bis zu einem bestimmten Grad angstfrei sein, sonst kann er sich gar nicht entfalten. Denn im kreativen Prozess werden immer Grenzen überschritten. Von Weizsäcker hat eine Grenze überschritten, Willy Brandt hat eine Grenze überschritten und andere Kreative haben das auch getan. Könnten wir ja viele Beispiele nennen. Natürlich aus der Kunst zu allerförderst. Wie oft ist es geschehen, dass Menschen aufgebrochen sind, neue Wege gegangen sind, wenn wir jetzt zum Beispiel an Van Gogh denken, der sein Leben lang keinen Erfolg hatte und dann zu dem modernen Künstler schlechthin wurde, der Auslöser einer ganzen neuen Bewegung in der Malerei. Oder wenn wir auch an Wissenschaftler denken, die sich wie Einstein in einem Moment in der Straßenbahn plötzlich wie in einer Erscheinung die Formel für die Relativitätstheorie ihm sozusagen in den Sinn kommt. Also insofern können wir sagen, dass Kreativität mit Mut zusammenhängt, Kreativität mit Aufbruch zusammenhängt, mit Persönlichkeit und dass Kreativität ein entscheidender Bestandteil eines notwendigen und wichtigen Veränderungsprozesses ist in jeder Gesellschaft. Ich glaube aber, trotz der Nostalgie oder trotz des Bedauerns, dass wir vielleicht in der Politik heute nicht mehr so viele kreative Köpfe haben, wie das vielleicht mal war, auch solche Persönlichkeiten, gibt es sehr viel mehr Kreativität, als man denkt. Ich meine, wenn Sie an die vielen Start-up-Unternehmen denken, wo neue Produkte, neue Serviceleistungen entwickelt werden, wenn Sie an die vielen jungen Menschen denken, die aufbrechen und was verändern wollen, die lassen sich auch was einfallen. Es gibt eine Bewegung von ganz jungen Menschen, ich habe jetzt den Namen der Frau nicht im Kopf, die sich was hat einfallen lassen, um die Menschen auf der Straße anzusprechen und sie davon zu überzeugen, dass sie sich nicht für recht populistische Politiker entscheiden. Da muss man ganz schön viel Mut haben und sich was einfallen lassen, wie man das hinkriegt. Ich habe sie in einem Interview mal gehört und da hat sie gesagt, das Allerwichtigste ist, wenn ich solche neuen Wege gehe, wie wir jetzt sagen würden, wenn ich kreativ bin, dass ich mir die Folgen meines Handelns überlege und mich darauf einstelle. Und sie hat gesagt, mein Prinzip ist, auch wenn ich noch so angezweifelt werde mit meinen Aktivitäten, jeder, der mir begegnet, wird von mir respektvoll behandelt. Dieser Schritt, kreativ zu sein und sich gleichzeitig Gedanken darüber zu machen, was bewirkt das Neue, was ich in Gang gesetzt habe. Das ist eine wichtige Conditio sine qua non, die zur Kreativität dazugehört.
Ich erinnere mich an diese Frau. Sie hat sogar ein Semester dafür spendiert. Das heißt, sie hat also noch mal ein halbes Jahr länger studiert, weil sie diese Maßnahme machen wollte. Hut ab. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich so im Internet gucke, da kriegt man irgendwelche Petitionen dann immer vorgesetzt. Sei dagegen und sei gegen woanders und das ist sowieso scheiße. Und wenn man alle Petitionen zusammenzählt, so habe ich das Gefühl, komme ich zu diesem Ding, was Sie da sagten, Verbotsgesellschaft. Was kann ich denn dagegen tun? Oder was kann ich tun, damit das irgendwie anders wird?
Ich glaube, das kann nur jeder für sich selbst entscheiden, wie mutig er sich in die Welt und in die Gesellschaft begibt, wie viel Kraft und Überzeugungsfähigkeiten jeder Mensch einzeln hat. Wir können schlecht jetzt irgendwelche Rezepte oder Appelle in die Gesellschaft geben, sei kreativ. Das ist genauso eine paradoxe Forderung wie sei spontan. Ich finde, wir sollten versuchen, viel mehr Räume zu schaffen, auch private Räume, in denen wir mit Freunden und Bekannten über Themen reden, die eben nicht so allgemein interessant sind, sondern die speziell sind, wo man sich auch was gemeinsam ausdenkt. Wir haben zum Beispiel hier in Berlin einen Philosophiekreis geschaffen, wo es nicht darum geht, über irgendeinen Philosophen zu diskutieren, sondern wo jeder ein Thema, was ihm am Herzen liegt, in irgendeiner Weise an diesem Abend kreativ gestaltet. Und wir haben hochinteressante Erfahrungen gemacht, eine neue Form des Austausches gefunden, der Diskussionen ausgelöst hat, die Herzen bewegt hat. Also wir können sowohl im privaten Bereich, aber auch jeder Mensch in seinem Beruf sich überlegen, was kann ich tun, um eine Situation, die belastend ist, mühselig ist, die anstrengend ist, so zu gestalten, dass alle mehr Freude am Leben haben. Und das wäre zum Beispiel ein kreativer Akt in einem Team, sich zu überlegen, was können wir tun, damit wir besser zusammenarbeiten. Wir können zum Beispiel gemeinsam Ausflüge machen, wir können ganz verrückte Dinge machen, wir können zusammen ein großes Bild malen. Wir können Dinge tun, die jetzt nicht mit unserer Verpflichtung zusammenhängen, sondern die mit unserer Lebensfreude zusammenhängen. Auch das wäre ein kreativer Prozess.
Also zu Teambildung im Internet, wenn man sich für sowas interessiert, da wird man überschwemmt von solchen Dingen. Also da würde ich sagen, okay, es macht was anderes sein, aber es ist nicht wirklich kreativ in meinen Augen. Revista Viva, Ihre Radioillustrierte, live am Mikrofon, Clemens Maria Pohlmann, zu Gast als Interviewpartnerin Dr. Barbara Strohschein. Frau Dr. Strohschein, ich habe Sie unterbrochen.
Ja, Sie haben ja das Thema aufgegriffen, dass Sie im Internet alles Mögliche finden, was deutlich macht, was wir alles nicht mehr dürfen und was wir müssen und was wir sollen und so weiter und so fort. Ja, ich glaube, dass es zunimmt, dass wir in so einer merkwürdigen Verbotsgesellschaft leben. Auf der einen Seite wird immer die Freiheit des Individuums betont und gleichzeitig wird unglaublich darauf gedrungen, dass man kein Fleisch essen darf und dass es ein Verbrechen sei und dass man kein Plastik mehr verwenden soll und so weiter und so fort. Das sind ja eigentlich ganz vernünftige Forderungen, dass sich jeder mit für die Umwelt verantwortlich fühlt. Aber das Ganze hat ein Ausmaß angenommen, ich würde das unter dem Begriff die Verbotsgesellschaft sehen. Auch du darfst kein Dieselauto mehr fahren und so weiter. Und wo kippt das Verbot um, beziehungsweise das Vernünftige um in ein Verbot, in eine Verbotskultur, in der sich Kreativität dann eben nicht mehr in der Weise entwickelt. Denn wer sehr viele Scheren im Kopf hat, der hat auch keine Fantasie mehr. Und insofern ist die Frage, inwieweit wir, und darüber sprachen wir ja vorhin, solche Räume schaffen können in unseren beruflichen und privaten Zusammenhängen, wo diese Freiheit des Denkens ohne die vorherige Zensur im Kopf möglich ist. Dass man nicht bestraft wird für einen neuen Gedanken, dass man nicht bestraft wird für eine Grenzüberschreitung, dass man nicht verhöhnt und verlacht wird, weil man sich was Neues ausgedacht hat. Ich bin im Moment in einem sehr interessanten Forschungsprojekt, wo es um die Analyse von Klimadebatten geht. Und da haben wir auch ganz kreative Konzepte entwickelt, wie wir die Interviewpartner erreichen, wie wir mit ihnen über diese Themen Klima sprechen, wie sie die Aufgaben der Politiker wahrnehmen. Das ist hochinteressant und ist ein kreativer Prozess, der quasi in den Gesprächen entsteht, wo plötzlich auch Sichtweisen sich öffnen. Und solche Erfahrungen finde ich wichtig. Und dieses Beispiel jetzt in unserem Forschungsprojekt ist ein Beispiel dafür, wie durch neue Forschungsansätze auch in der Wissenschaft Menschen sich gegenseitig öffnen und neugierig aufeinander werden. Jedenfalls das erleben wir. Und ich erlebe es natürlich auch in meiner Arbeit als Beraterin und Begleiterin von Menschen, die in ihrem Leben was verändern wollen. Da appelliere ich ganz stark an die Kreativität und gehe fest davon aus, und das ist auch meine Erfahrung, dass es keinen Menschen gibt, der nicht in sich ein Potenzial hat, um sich selbst zu erkennen und auch in seinem Leben etwas zu verändern. Aber das kriegt man nicht unbedingt in die Wiege gelegt, beziehungsweise es wird einem leider immer wieder aberzogen und insofern ist da oft Hilfe nötig. Und das ist eine sehr schöne Aufgabe, Menschen da anzufeuern, dass sie kreativ sind, dass sie sich was einfallen lassen, dass sie schwierige Situationen im Beruf mit den Mitarbeitern so gestalten, dass die Probleme sich lösen und zwar durch eigenes Tun und nicht durch irgendwelche Ratschläge.
Frau Dr. Strohschein, das ist schon mal was ganz Interessantes. Ich war ganz erstaunt und ich denke, wie packst du das in eine Frage? Ich hatte nämlich immer das Gefühl, wir sind eine Gesellschaft, die gar nicht mehr fragen mag und wir sind auch eine Gesellschaft, die irgendwie keine Antworten mehr hören will. Sie sprachen dann in diesem Zusammenhang darüber, wir haben da ganz neue Wege eröffnet. Kann man das irgendwie an einem griffigen Beispiel darstellen?
Also wir machen die Erfahrung, dass wir in unserer Forschungsarbeit durch die Interviews, die wir führen, eine Art von Bereitschaft und Öffnung und Freude erleben. Dadurch, dass wir zuhören, interessiert sind, respektvoll mit unseren Interviewpartnern umgehen und sich dadurch ein unglaublich spannendes, kreatives Gespräch entwickelt. Es dient dazu, mit den Interviewpartnern beziehungsweise durch die Auswertung darüber nachzudenken, dann, was können wir tun, damit wir uns über Umwelt- und Klimafragen anders miteinander verständigen, als das bisher der Fall ist. Im Moment bekriegen sich die Parteien. Die einen sagen, das hat alles gar keinen Zweck und Klima kann man nicht verändern und Klimaschutz ist unsinnig und die anderen sagen, der Klimawandel ist bedrohlich und es gibt keine Einigung. Und quasi durch die Erfahrung und durch die Gespräche mit Menschen aus allen Berufen, Experten und Nicht-Experten, Männern und Frauen, jungen und älteren Menschen, solche Gespräche zu führen, ist ein hochkreativer Akt, der sehr viel zu Tage bringt, was die Menschen denken, was sie fühlen, was sie hoffen, was sie befürchten und natürlich auch, was sie wissen und nicht wissen. Und das ist eine aufregende Aufgabe. Und so kann man eben sehen, dass man auch in der Sozialwissenschaft und Geisteswissenschaft Wege gehen kann, in denen die Kreativität quasi in ein Forschungskonzept hineinwandert. Und das ist nur ein Beispiel von vielen. Es wäre denkbar, dass sich neue politische Parteien gründen, die aufbrechen wollen und diese ganze Parteilangweiligkeit überwinden durch neue Ideen. In der Medizin gibt es ganz neue Ansätze von Heilung, die von der Gesellschaft noch nicht wahrgenommen werden. Da sind kreative Menschen am Werk, um den Heilungsbegriff zu erweitern. Also interessanterweise, wenn ich jetzt so mit Ihnen rede, merke ich, dass ich immer wieder in meinem Leben das Glück habe, Menschen kennenzulernen, die so wie ich Lust haben am Aufbruch und sich freuen daran, was Neues zu entwickeln und damit andere Menschen zu begeistern. Das ist überhaupt gar keine Frage, dass das eine Wirkung ist eines kreativen, womöglich noch gemeinsamen Aktes.
Wo Sie das erzählt hatten, habe ich noch mal so einmal kurz an unser Gespräch im Off gedacht und da eine ganz interessante Sache erlebt. Ich weiß nicht, ob Sie das genauso erlebt haben. Wir haben ja über Fleischessen geredet, ne? Und plötzlich fingen Sie davon an, um die armen Tiere da im Schlachthof. Das sind zwei verschiedene Themen, wenn ich das richtig so sehe. Ich habe so das Gefühl, dass wir, wenn wir manchmal im Gespräch miteinander sind, also auch in der Gesellschaft so generell miteinander sind, dass wir uns gar nicht richtig zuhören, sondern wir nehmen dann plötzlich ein anderes Thema auf und schieben das mit in diese Debatte hinein und plötzlich wird's unübersichtlich. Ist das nicht eine Sache, die jetzt zunehmend irgendwie en vogue ist, dass man also praktisch ganz schnell und irgendwo sein Thema damit in die Debatte bringt, ohne den Menschen zuzuhören?
Das ist sicherlich verbreitet, weil dieses Ich will mich behaupten in unserer Gesellschaft auch sehr verbreitet ist. Es ist ja ein Existenzkampf, ein Hallo, hier bin ich Kampf. Wer die meiste Aufmerksamkeit kriegt, der hat das größte Selbstwertgefühl. Aber zu diesem Beispiel jetzt, die Notwendigkeit, Vegetarier zu sein oder die Forderung, Vegetarier zu sein und gleichzeitig an zu sagen, wir wollen keine Ernährungsdiktatur. Ich glaube, wenn wir die verschiedenen Aspekte eines Themas betrachten, dann können wir sagen, dass jedes Thema viele verschiedene Sichtweisen beinhaltet und verschiedene Themen beinhaltet. Wenn ich jetzt von einer Verbotsgesellschaft spreche, in der es gefordert wird, dass sich jeder, was weiß ich, umweltbewusst verhält, dann ist das nur ein Aspekt. Auf der anderen Seite sind Ver- und Gebote zum Beispiel wichtig. Wenn ich jetzt davon spreche, dass die Vegetarier sich nicht aufspielen sollen als die Weltretter, dann ist auch wichtig, dass sie daraus keine Diktatur machen, sondern dass sie akzeptieren, dass andere Menschen gerne Fleisch essen. Und insofern ist damit auch der politische Aspekt der ganzen Tierhaltung verbunden, der natürlich zu diesem Thema dazugehört. Also ich finde es immer spannend, ein Thema von verschiedenen Seiten aus zu beleuchten und damit nicht auszuweichen und nicht zuzuhören, sondern zu sagen, lasst uns doch mal einen Themenbereich umwandern. Sind wir in einer Anpassungsgesellschaft? Sind wir in einer Verbotsgesellschaft? Oder sind wir in der größten Freiheit, die Menschen je hatten, in einem politischen System? Das sind doch spannende Fragen.
Also, dass wir in einer Gesellschaft sind, wo wir die meiste Freiheit haben, ist völlig klar. Nur die Menschen scheinen irgendwie da nicht mit umgehen zu können. Und ich habe so das Gefühl, und muss eine These in den Raum stellen, dass die Leute, die am meisten reden, eigentlich das geringste Wissen haben. Und ich meine Wissen dann im Bereich, wie man das philosophisch so sagt, eine wahre begründete Meinung, das scheint ein bisschen schmal zu sein, diese wahre begründete Meinung. Deswegen müssen sie ganz viel reden und gar keinen Platz lassen.
Ja, das ist meistens ein Überspielen von Nichtwissen und auch nicht unbedingt kreativ sein. Da haben Sie sicher recht. Das, was Sie gerade eben gesagt haben, verbindet sich ja mit der Frage, wie viel Bildung ist eigentlich in unserer Gesellschaft und wird auf Bildung wirklich genügend Wert gelegt? Wird in den Schulen den Kindern wirklich beigebracht, kreativ und frei zu denken und sich nicht irgendwas einpauken zu lassen? Und ich glaube, da liegt noch sehr, sehr viel im Argen. Auch wenn ich die vielen Bemühungen und Aufbrüche im Erziehungswesen sehe, vor allen Dingen auch von privaten Initiativen, von Lehrern, die andere Wege gehen, alles gar keine Frage. Aber da liegt sicherlich ein Problem, das mit der Frage verbunden ist, inwieweit gehört Bildung und Kreativität eigentlich zusammen? Inwieweit gehört die Fähigkeit, denken zu lernen, zusammen mit dem Thema Kreativität und gesellschaftliche Veränderung, die sinnvoll und vernünftig ist? Also ich wundere mich manchmal schon tatsächlich, dass das Wissen entweder sehr begrenzt ist auf ein Fachwissen oder aber sehr viel behauptet wird, was nicht begründet ist. Und das hat übrigens Hannah Arendt ja in ihrer Analyse, Gesellschaftsanalyse schon gesagt, wir können nicht einfach nur Meinung haben, wir müssen die Meinung, und darauf haben sie ja eben angespielt, wenn wir eine Meinung haben und eine Position vertreten, auch ein Hintergrundwissen haben und diese Meinung begründen und erklären und die auch mit Fakten und Tatsachen quasi behaften, damit das nicht nur einfach eine persönliche Äußerung ist.
Wissen ist wahre begründete Meinung, wahre begründbare Meinung, beides ist sehr schön. Ich habe hier stehen Kreativ und Ethik, und dazu, bevor wir damit Ethik anfangen, müssen wir sagen, Ethik ist ja die Wissenschaft von der Moral oder den Moralen?
Für mich spielt Kreativität im Zusammenhang mit Ethik, oder anders gesagt, dass eine ethische Haltung im kreativen Prozess eigentlich mit dem kreativen Prozess zugeordnet sein sollte. Jemand, der einfach nur kreativ ist und irgendwas entwickelt, ohne sich die Folgen zu überlegen, dem fehlt es an Gewissen. Ich meine, es gibt ja berühmte Beispiele in der Literatur. Frankenstein entwickelt einen Menschen aus Maschinenteilen und macht sich überhaupt keine Gedanken darüber, was eigentlich aus diesem Wesen, was er da geschaffen hat, werden soll. Ich habe mich mal ausführlich mit diesem Thema beschäftigt. Die kreative und fatale Entwicklung, dass Menschen Menschen erfinden, also sozusagen konstruieren und quasi damit in einen schöpferischen Prozess des Geborenwerdens, Gezeugtwerden und Geborenwerdens eingreifen. Und all diese Beispiele sind Frankenstein und auch andere, wie der Mensch erschafft den Menschen, hat etwas mit Verantwortungslosigkeit zu tun. Und die vielen Geschichten, die es dazu gibt, beweisen das auch, dass diese Wesen, die erschaffen werden, allein gelassen werden, dass man sich nicht um sie kümmert, dass man sich um die Folgen seines Handelns nicht kümmert. Eine Folge einer Kreativität, eines Kreativitätsakts kann höchst fatal sein. Ich habe mal mit einem Forscher, der in der Virenforschung tätig war, geredet, wie er damit umgeht, wenn er quasi ein neues Konzept für Behandlung von Krankheiten durch Viren erfindet und das entwickelt, wie gefährlich das ist. Und da sagt er, ja, das ist nicht meine Aufgabe, darüber nachzudenken, wie gefährlich das ist. Ich bin dazu da, dies zu entwickeln und alles andere ist nicht meine Sache. Und da haben wir ein Beispiel, dass ein kreativer wissenschaftlicher Prozess eben irgendwann abgekappt wird, weil die Folgen im Sinne einer gewissenhaften Überlegung, was habe ich da eigentlich angerichtet mit meinem Werk, nicht bedacht werden.
Ich bin platt und ich habe keine Worte und dann muss ich mir was überlegen. Ja, Frau Dr. Strohschein, Sie haben mich echt sprachlos gemacht und das hat mich echt getroffen. Ich hoffe, dass es auch die Menschen getroffen hat, die bei uns ein bisschen höher zuhören. Und ich werde dieses Interview dann auch entsprechend nochmal schneiden und ins Internet stellen. Wir hatten noch ein Thema und ich bitte Sie, das vorzustellen und dann erzählen Sie uns mal, warum, was daran so wichtig ist.
Kreativität ist ja nicht nur ein Akt, sondern es ist auch ein Erkenntnisprozess. Und ich würde diesen Begriff, über den wir ja gesprochen haben, mit all seinen verschiedenen Aspekten, die Wirkung von Kreativität, dass Kreativität mit Gewissen zusammenhängen sollte, überlege, was du tust, was deine kreativen Werke anrichten oder bewirken bei anderen Menschen. Gibt es einen interessanten kreativen Akt, den sich der Mensch sich selbst gegenüber praktizieren kann, nämlich sich selber wahrzunehmen und sich in seinen ganz verschiedenen Facetten zu beobachten, zu fühlen und sich zu erkennen, so dass wir beides in diesem Prozess gleichzeitig sind. Wir sind das Subjekt des Erkennens und das Objekt, was erkannt wird. Und das bedeutet Persönlichkeitsentwicklung. Wenn ein Mensch nicht weiß, was er tut und wer er ist, dann entsteht genau dieses orientierungslose Herumirren. Wer bin ich eigentlich? Wo soll ich hin? Ich meine, wir wissen es nie hundertprozentig, wer wir sind. Das wäre ja auch noch schöner, weil jeder Mensch ein Universum ist mit seiner ganzen Vielfalt und Differenziertheit und der Lebensgeschichte und so weiter und so fort. Aber sich selber zu erkennen, ist eine kreative Herausforderung, die ganz stark dazu beiträgt, eine Persönlichkeit zu werden. Und ich glaube, wir brauchen für die Lösung unserer gesellschaftlichen Probleme hier und jetzt und in der Zukunft Persönlichkeiten, die wissen, wer sie sind, was sie wollen und was sie tun. Und auch mit den ganzen Aspekten von Scheitern und Zweifeln und Hadern kreativ umgehen. Also es gibt ein sehr gutes Beispiel, Goethe. Goethe hat in seinem furchtbaren Liebeskummer zu einer reizenden Frau Lotte, die wirklich existiert hat und die er nicht bekommen konnte, weil sie verlobt war, sich eben nicht umgebracht, wie Werther das in seinem berühmten Roman gemacht hat, sondern er hat geschrieben. Das heißt, er ist mit seinen seelischen Nöten kreativ umgegangen, indem er quasi über sich selbst hinaus ein Modell entwickelt hat, mit dem er aufruft. Und dieser Roman ist in ganz Europa gelesen worden und hat die Menschen tief berührt. Und das ist ein gutes Beispiel, wie ein kreativer Mensch aus dem eigenen Unglück schöpferisch wird und dadurch etwas schafft, was andere Menschen bewegt. Und das ist ein Erkenntnisprozess und ein kreativer Prozess, den ich eigentlich jeden Menschen wünschen würde. Und meine Erfahrung sagt, jeder Mensch ist dazu fähig.
Ich habe in meinem Leben ja Menschen beraten und das war nicht so einfach. Und ja, auch selbst wenn man vielleicht so ein bisschen was an Gesprächsführung mal gelernt hat, also Carl Rogers, die klientenzentrierte Gesprächsführung, da kommt man ganz schwierig hin. Haben Sie da vielleicht noch eine andere Idee?
Also ich glaube, es geht in Gesprächen mit Menschen, die Hilfe suchen oder Hilfe brauchen, gar nicht darum, sie zu beraten, sondern ihnen zuzuhören und Fragen zu stellen. Und ich habe nie erlebt, dass sich ein Mensch in so einer Situation nicht öffnet, wenn er wirklich Empathie und Interesse und Zuneigung erfährt von dem, der fragt und zuhört. Und dafür braucht man keine Rezepte, sondern einfach nur die Fähigkeit, die Augen aufzumachen, die Ohren aufzumachen und in Beziehung zu gehen. Gerald Hüther hat mal gesagt, dass wir ein Beziehungswesen sind und in den Beziehungen wachsen wir. Alleine wachsen wir nur sehr begrenzt. Wir brauchen andere Menschen, um kreativ zu sein und um uns selbst zu erkennen. Das ist dringend notwendig. Und in einer Gesellschaft, in der sich auch viele Menschen isoliert fühlen und isoliert sind, ist das natürlich eine Herausforderung sondergleichen.